wartet mit einer kristallklaren und knallharten Diagnose auf.
Das ist einfach die am wenigsten zeitgemäße Strategie, die es momentan gibt.
Thorsten hingegen ist heute mildtätig gestimmt.
Nehme ich jetzt mal die Haltung ein, im Zweifel für den Angeklagten.
Und Markus identifiziert einen neuen Konkurrenten für Schindler, Otis, ThyssenKrupp und Co.
Weil das ist ja eine Fahrstuhlmarke.
Ich starte mit einem Hörerwunsch in dieser Episode von Tom Affeld. Er schreibt: Ich bin Hörer vom Dirty Deeds Done Well Podcast und bin auch als Nicht-Marketing-Mann begeistert davon. Ich arbeite in der Finanzbranche und habe mich in der letzten Zeit ab und zu mit der Firma bzw. der Aktie von Hugo Boss beschäftigt. Ich finde es absolut faszinierend, wie sich die Firma, die Wahrnehmung und der Brand Boss seit dem Antritt des neuen CEOs Daniel Grieder, er kam ja von Hilfiger, gewandelt hat. Vom relativ verstaubten Altherren-Prokuristen, Anzughersteller zu einem, zumindest aus meiner Sicht, Lifestyle-Brand, den nun auch wieder junge Leute kaufen. Das hat übrigens auch was mit dem Aktienkurs gemacht. Mich würde interessieren, wie ihr als Marketing-Profis das seht und beurteilt. So die Frage von unserem Hörer. Vielen Dank für diese Einsendung. Ich habe Hugo Boss selber auch in den vergangenen Jahren beobachtet und fand das auch spannend, was passiert ist, und finde es auch beachtlich. Hugo Boss wächst in allen Vertriebskanälen und Regionen momentan zweistellig und das trotz allgemeiner Konjunkturflaute und Insolvenzwelle, die ja bei anderen Händlern und Herstellern ja schon zu finden ist. Wir haben es auch diskutiert mit P&C beispielsweise. Vor allem auch in den USA und im Online-Geschäft entwickelt sich das Geschäft äußerst positiv, und 2023 hatte das Unternehmen das stärkste dritte Quartal in seiner gesamthaften Unternehmensgeschichte, die sich nächsten Jahr zum 100. Jubiläum jährt. Und das war ja nicht immer so. Also wenn man jetzt auf die Vergangenheit schaut, lange Zeit schien die Luft bei der Marke etwas raus, und dann kam eben diese Comeback-Story. Zu erwähnen in diesem Zusammenhang ist sicherlich die Entwicklung und die Neupositionierung der Marke. Also die Plattform Hugo Boss wurde auf die Zielgruppen der Millennials und Gen Z neu ausgerichtet. Boss für die Millennials und Hugo eben für die Gen Z. Außerdem wurde extrem viel ins Marketing investiert. Zum einen in Social Media und ins Online-Geschäft. Es wurden Kampagnen gefahren. Es gab eine Boss Fashion Show in Miami. Testimonials wie Naomi Campbell und Kendall Jenner haben für die Marke geworben oder werben für die Marke. Und dann noch Sportlerinnen, TikTok-Stars, die verpflichtet wurden. Das Logo wurde außerdem überarbeitet, was auch sehr positiv diskutiert wurde. Es wurde einfacher, auf das Wesentliche konzentriert, gut lesbar. Wir hatten es auch diskutiert im Zusammenhang mit Burberry. Und das Filialnetz wurde ausgebaut. Zusätzlich wurde die neue Rolle des Head of Global Collaborations eingeführt. Also man sieht hier wirklich ein beachtliches Marketingfeuerwerk, um die Marke neu zu beleben und neu zu positionieren.
Ich würde gerne noch ein bisschen weiter zurückgehen, weil das ist ja eine Fahrstuhlmarke. Die Marke kam ja mal aus einem ersten Anlauf in den 80er Jahren, wo es eine der ersten Herrenbekleidungsmarken in Deutschland waren, die den Herren dann aktiv auch trugen. Damals waren noch so Testimonials, Pierce Brosnan und sonst was, der dann später dann für die Obermarke Baldessarini irgendwie da seine Werbung machte. Aber da ging es dann hinab mit der Marke bis zum Trucker-Shirt I'm the Boss. Und dann lag diese Marke schon mal da nieder, und dann wurde sie von einem Herrn Lippert in den 90er Jahren hochgebracht, und der hat dann eben die Submarken eingeführt, Baldessarini, Hugo und Boss. Hier steht so schön in dem Posting: der alte Herren-Prokuristen-Anzughersteller. Der geneigte Hörer der älteren Generation ist sich vielleicht noch darüber bewusst, dass man früher gerne mal einen Anzug getragen hat. Und durch den Pandemieschub, das Hoodie das meistgekaufte Einzelteil in der Herrenbekleidung und Frauenbekleidung geworden ist, so übrigens auch bei Boss, also meistverkaufte Teil ist das beige Hoodie, muss man ganz ehrlich sagen, dass sie mit dem Daniel Grieder den richtigen Impulsgeber hatten, der ja Hilfiger aus der Rockstar-Community rausgeführt hat, in einen breiten Markt, auch einer, der weiß, welche Hebel und welche Switches du drücken musst, damit du so eine Marke auch wirklich sauber aufstellst. Und dann ist es einfach auch aktuell echt gut gemachtes Marken- und Marketinghandwerk. Es ist einfach konsequent auch durchgezogen und nicht links und rechts mal nachgeschwächelt, sondern die richtigen Methoden in aller Konsequenz durchgezogen.
Das muss man einfach so sagen. Das ist würdig der Hall of Fame des Marketing. Das ist sicherlich eins der eindrücklichsten Rebranding-Projekte, die es in den letzten Jahrzehnten oder in den letzten 20 Jahren gab. Und ihr habt jetzt schon viele Facetten erwähnt. Hanna hat betont, das im engeren Sinne Rebranding, hat gearbeitet am Markenzeichen, an den Markenfarben, klaren, modernen Farbcode entwickelt. Schon das alleine ist mutig. Wenn man sich das dann ansieht, wie sah Boss vom Markenbild früher aus, wie sieht es heute aus und dann auch noch die Abgrenzung zwischen Boss und Hugo, die Ähnlichkeit, die da ist zwischen beiden Marken, aber doch auch der klare Unterschied, das eine halt Hugo rot, schwarz-weiß und die Boss-Marke schwarz-weiß, Kamelbeige oder wie man das nennen will. Das finde ich schon wunderbar. Und dann hattest du erwähnt, eine solch ausgeklügelte Social-Media-Strategie, wo alle Elemente drin sind, die man heute sehen möchte, die dann halt auch so konsistent eingesetzt wurden. Also für mich absolut beeindruckend, was da passiert ist. Und dann natürlich vor allem, und das kann man gar nicht genug würdigen, die Überarbeitung des Sortiments. Dass halt eben nicht mehr der Prokuristenanzug im Zentrum steht und das Markenbild prägt, sondern letztendlich ein Sortiment von anderen Produkten. Die Frage, ist das langfristig? Da kann ich nur sagen, ja, was ist langfristig im Marketing? Andere werden das beobachten, da gibt es Wettbewerb, die werden sich bewegen und ich gehe fest davon aus, Boss wird sich auch bewegen und in 5 Jahren haben wir im Grunde wieder eine leicht umpositionierte Marke Boss, die hoffentlich dann auch weiterhin erfolgreich ist.
Ich kann mich da euch nur anschließen, ich finde es auch sehr gelungen. Das, was wir in einer der vergangenen Episoden diskutiert haben, was bei Balsen nicht radikal genug war, ist jetzt hier meiner Meinung nach radikal genug für die jüngere Generation. Also man kam quasi nicht drum herum, die Stores, die Hoodies, du hast es beschrieben, Markus, die Bomberjacken, die Testimonials, es war ja schon allgegenwärtig und auch cool umgesetzt. Ich frage mich auch nach der Langfristigkeit, weil das natürlich immer wieder der Wechsel ist, den es in der Modeindustrie gibt, dass man gerade auch mit wechselnden Chefdesignern ja immer wieder so neue Episoden hat, wo sehr, sehr viel geändert wird am Logo, an den Kollektionen, an den Designs. Und im Endeffekt geht es ja darum, dass es schon langfristig, unabhängig von den gesamten Marketingbemühungen sozusagen für sich stehen kann und eine Langfristigkeit hat.
Ich habe da ein bisschen Bauchschmerzen. So sehr wir es gut finden, dass jetzt das Hoodie das Hauptprodukt ist, du musst dir auch mal überlegen, wie viel du auf die Fläche bringen musst, damit du dein Hoodie da hinlegen darfst. Und wenn du dein Geld über 2, 3 Main-Produkte verdienst, hast du natürlich das Problem, dass das andere dann irgendwo im Factory-Outlet wieder auftauchen wird. Und dann ist die Frage, wie sowas nachhaltig ist. Meine subjektive Einschätzung ist halt, die Austauschbarkeit eines Hoodies größer als bei einem 3-teiligen Anzug, wo du doch noch ein bisschen was dran machen kannst. Und die Frage ist für mich vielmehr, wie lange hältst du diesen Vorsprung, wie lange kannst du diese Welle reiten, dass du dich repositionierst und die Nachricht ist ja eigentlich schon, Boss kann man wieder tragen. Fast alle erfolgreichen Modemarken, die du in den letzten Jahren gesehen hast, haben klein angefangen und sind dann immer größer geworden und kamen alle auch an den Punkt, wo sie dann irgendwann ihre Zielgruppe verloren haben. Und hier sehe ich so ein bisschen, du bist auf dem Weg wieder in eine ähnliche Richtung wie damals mit den Tank-Shirts, ich bin der Boss. Und da habe ich so meine größten Befürchtungen, dass das zu spitz zugeschnitten ist auf eine ganz bestimmte Produktkategorie oder Produktkombination, wo man heute versuchen müsste, eigentlich das breiter zu fahren, vielleicht dann auch wieder mit einem anderen Designer. Bei der Nachhaltigkeit des Erfolges, da tue ich mich sehr, sehr schwer.
Für mich ist der Boss-Anzug durch den Hoodie jetzt wieder tragbar. Ist eben kein Prokuristenanzug mehr. Ich würde auf keinen Fall hingehen und das jetzt reduzieren auf Kernprodukte, sondern letztendlich wird durch dieses Rebranding das ganze Sortiment inklusive des Anzugs wieder verkaufbar für auch breitere Zielgruppen.
Das war auch mein Impuls, dass wenn man darüber nachdenkt, wo kaufe ich meinen Anzug, kommt jetzt Hugo Boss wieder schneller in den Kopf und hat sicherlich über das breite Sortiment ein cooleres Image gewonnen. Da bin ich voll bei dir, so wie du es jetzt beschrieben hast. Trotzdem der extreme Fokus auf die Kollaboration, auf, wenn man auf die Website geht, wie laut, wie es vor allem bei der Brand Hugo ist, geht es schon sehr, sehr weit weg von dem Anzug. Und da bleibt halt einfach für mich das größere Fragezeichen, ob es einfach sehr weit von dem Kernprodukt und von der Heritage auch sich weg entfernt, was Hugo Boss eben mal war.
Momentan profitiert Boss davon, dass sie in einem Markt, der sehr schwach sich entwickelt, einfach bärenstark investieren in das, was sie können, das Marketing und Vertrieb neben dem Produkt. Und dort halt auch wirklich bewusst diese Investitionen gehen. Ich glaube, es sind 18% vom Umsatz gehen in Marketing.
Also eine unglaubliche Summe war es auf jeden Fall, ja.
Alleine das ist etwas, wo ich sagen würde, das ist ein Zeichen, dass das funktioniert, aber die anderen holen wieder auf. Es gibt nächste Marken, die kommen. Du stellst dich selbst unter einen massiven Druck, den nächsten Schritt auch zu gehen. Und der mag früher kommen, als sich Boss das zutraut.
Und es funktioniert natürlich auch total gut, wenn einfach der Wechsel so und der Wandel so extrem gut ist und groß ist zu dem, was es halt vorher war.
Also ich bin optimistisch. Ich bin ziemlich sicher, die sind auch in der Lage, ihren ikonischen Prokuristen alten Anzug wieder auszumotten und sich dann den Trends anzupassen, die dann eben, das vermuten wir alle, in einer nicht so fernen Zukunft auch wieder den Anzug in den Mittelpunkt der Mode stellen. Mein Eindruck ist, das findet in gewissen Kreisen inzwischen schon statt.
Schon da.
Ja, schon da.
Ich habe die große Freude, in unser zweites Thema einführen zu können. Siemens, der deutsche Tech-Konzern, investiert gerade massiv in die Marke. Zum einen hat man tatsächlich an der Marke im engeren Sinne gearbeitet. Vor allem aber hat man nach 7 Jahren wieder in eine internationale Markenkampagne investiert. Siemens ist ein klassisches B2B-Unternehmen. Man ist in Geschäftsfeldern unterwegs wie Energiesystem, Schienen, Straßenverkehr, Infrastruktur für Gebäude, Medizintechnik, also Technologie, Technologie, Technologie. Und man ist natürlich inzwischen auch ein sehr digitalisiertes Unternehmen. Siemens macht in etwa 70 Milliarden Euro Umsatz, beschäftigt 300.000 Mitarbeitende. Und die Marke Siemens wird zum Beispiel von Interbrand auf Platz 55 der wertvollsten Marken der Welt gelistet. Der Markenwert beträgt angeblich 13,4 Milliarden Dollar. Siemens, wie gesagt, arbeitet hart an der Positionierung. Man möchte ein globales, führendes Technologieunternehmen sein, das Lösungen anbietet. Und das ist die, wenn man so will, neue Idee, die den Alltag aller Menschen verbessert. Und man möchte auch deutlich machen, dass man das Unternehmen ist, welches die reale mit der digitalen Welt am besten verbindet. Wenn man sich jetzt den neuen Werbespot ansieht, von Saatchi & Saatchi entwickelt, ist der sehr emotional angelegt. Es stehen Menschen im Mittelpunkt, die, ich finde es eigentlich ganz geschickt inszeniert, mit einem gottähnlichen Wesen kommunizieren und immer wieder die Frage stellen, wie könnte die Welt besser aussehen? Und dann antwortet die Stimme und letztendlich sieht die Welt deswegen besser auf, weil Siemens in der Lage ist, das Leben mit technologischen Innovationen zu bereichern. Der ganze Spot ist sehr emotional, hat auch eine Spur Humor und ist, würde ich jetzt sagen, relativ gelungen für klassische B2B-Werbung.
Also das erste Mal, als ich den Spot gesehen habe, kam es mir sehr nah vor an Real Life Magic, Stichwort Coca-Cola, reale Magie. Da war ich ein bisschen off the hook. Das zweite Problem, was ich hatte, jedes moderne Buzzword an Technologie taucht mindestens zweimal auf: Digital Twins, AI, Digitalisierung. Aber ich pflichte dir bei, Thorsten, der Spot ist insofern schon richtig gut gemacht, weil er eben aus dieser User-Perspektive vor allen Dingen kommt. Was macht mir eine Stadt angenehmer? Was macht mir mein Leben leichter? Und damit sind wir, glaube ich, bei dem Spiel, was Siemens hier spielt, wo mir immer eine Vergleichsmarke einfällt, von der ich das mal sehr gut mitgekriegt habe in der Case Study, die ich geschrieben habe, das IBM. Wenn man IBM immer gefragt hat, warum kommuniziert ihr mit Charlie Chaplin und sowas in den 80er Jahren, laut Interbrand damals eine der Top 2 Marken gewesen, dann haben die einfach gesagt, für uns ist es ganz einfach, wenn in der Welt einer über IT nachdenkt, also hier wäre es jetzt Infrastructure und alles, was mit Technologie und Infrastruktur zu tun hat, wenn darüber einer nachdenkt, dann müssen wir einfach im Kopf ganz oben dabei sein, sonst landen wir nie auf den Zettel von denen, die eingeladen werden, ein RFP zu machen, beziehungsweise kommen überhaupt nicht rein in dieses Ganze to play the game. Und dafür finde ich den Spot wirklich gut gemacht. Ich glaube, er holt den Menschen ab und damit nicht eben einen bestimmten Spieler im Buying Center. Das finde ich ganz wichtig. Ist nicht der Einkäufer, ist nicht der Entscheider, ist nicht der User, ist nicht wie bei SAP nur irgendwie der Finanzer, der angesprochen wird, sondern es ist etwas, was wirklich einen grundsätzlichen Appeal hat. Und da kommt Siemens her. Ist ein Berliner Konzern, der ganze Stadtteile befeuert hat, der aus der ganzen Beleuchtung von Großstädten mit Gaslinien und dergleichen kam. Und da sind die eigentlich auch zu Hause. Und das haben sie wirklich schön auch übersetzt. Das gefällt mir relativ gut an dem Spot. Ich bin mir nicht sicher, ob das Schalten nur auf den sozialen Kanälen und auf YouTube wirklich was bringt. Der Spot hat es verdient, auch weiterzugehen. Und den sollte man vielleicht auch, und das hat IBM ja früher auch gemacht, mit Plakataktionen viel breiter ausrollen. Weil ich glaube, der, wie sie es sagen, diese metaphysische Kraft, die Siemens entfalten kann, um Prozesse für Umwelt, Verkehr und Städtebau zu mobilisieren, das ist eine ganz coole Positionierung, mit der man wirklich auch in der Zukunft spielen kann.
An deinen letzten Punkt anknüpfend, Mediastrategie ist definitiv breiter, weil das ist ist ja wieder kein klassischer Spot, der in dem Sinne so viral geht, sondern da braucht es schon Geld hinter. Und das hatten wir auch diskutiert im One-on-One mit Bosch. Es ist extrem schwierig geworden, überhaupt mit solchen Spots, wo der Unterhaltungswert hält sich ja noch in Grenzen, wirklich viral geht. Ich vermute, da passiert noch mehr, als dass er einfach auf YouTube hochgeladen wird. Ich finde, diese Begriffe, mit denen sie arbeiten und dass sie die immer wieder nennen, also AI und die Digital Twins, ich finde das sehr gelungen, weil ich hatte Siemens jetzt damit nicht so verknüpft und habe zuletzt die Nachricht jetzt gelesen. Sie arbeiten ja wirklich extrem stark daran, ein industrielles Metaverse für Unternehmen jeglicher Größe zu bauen und das immer wieder zu benennen und auch in so Spots aufzugreifen, finde ich total wichtig. Und genauso war es eben auch 2016 wichtig, die Themen Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung aufzugreifen. Und ich glaube, das ist schon der Punkt, immer wieder zu zeigen, was sind jetzt gerade die Themen, weil solche Unternehmen eben nicht direkt mit solchen Technologien assoziiert werden in der Breite. Und das ist natürlich ein Thema, um Mitarbeiter zu gewinnen. Da ist ein Google vielleicht höher auf der Liste, wenn man nachdenkt, zu welchem Arbeitgeber man geht, der techmäßig auf dem Stand der Zeit ist. Obwohl Siemens natürlich da sehr, sehr viel bietet, genauso wie Bosch im Bereich IoT. Und deswegen finde ich das total sinnvoll und eingängig.
Die stecken hervorragend ihre Claims ab. Auch die Tonalität ist sehr, sehr gelungen. Ich finde, die Tonalität zeigt klar, wir sind ein globales Unternehmen und wir sind führend in Technologie. Also ich behaupte auch, wenn ich jetzt so eine Anmutung von Siemens nehme und die gegen eine Google-Anmutung stelle, dann bin ich eher bei Siemens, wenn ich diesen Film geguckt habe. Also dieser Film gibt der Marke Siemens Substanz. Die Frage ist jetzt natürlich, ihr habt es angesprochen, wie viel Impact, wie viel Power steckt dahinter? Wer guckt sich den Film an? Aber wer sich den Film ansieht, der hat ein wunderbares neues Bild von Siemens.
Absolut.
Du hast es eben über die Talente angesprochen. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Da gibt es ja auch noch eine Second Audience für. Diese Second Audience sind Ingenieure, die bei Siemens schon arbeiten. Das sind Menschen, die von Siemens seit Jahren immer nur hören, wir geben den Geschäftsbereich ab. Da wollen wir uns drauf konzentrieren. Dann hatten sie keine einfache Zeit an vielen Aktienmärkten, ähnlich wie GE, aber sind eben im Gegensatz zu GE schon noch so ein bisschen integrierter Technologiekonzern geblieben und haben damit immer noch den Fund in der Hand, dass sie sagen, hey, wir machen das schon ein paar Tage und wir müssen uns nicht neu erfinden. Und gerade in der heutigen Zeit, wo New Tech und Big Tech unheimlich unter Druck steht, kannst du natürlich als Siemens momentan eine Riesenchance rausräumen und sagen, hey, this is what we're in. Wir verstehen das, wie du mit großen Playern zusammenarbeitest, ähnlich wie ABB. Man muss das immer mal im Kopf halten. Ein Mitarbeiter ist früher mit einer Siemens-Stammhauslehre eingetreten, mit 2022 und dann ist der mit 65 wieder rausgetackelt. Das war früher ein Wert. Das war eine Zeit lang kein Wert. Heute ist ein sicherer Arbeitsplatz, der mit Technologie und Fortschritt zu tun hat. Wahrscheinlich wieder was, was auch Talente anziehen wird. Insofern glaube ich eben, dass der, wie gesagt, nicht nur verschiedenen Rollen anspricht, sondern sehr gut einen Platz für Siemens schafft im Kopf des Kunden, der sehr komfortabel in der momentanen Situation ist.
Aber eben nicht nur des Kunden. Das scheint mir hier ganz wichtig. Also mein Eindruck ist, vielleicht überbewerte ich hier die Stellung des Markenmanagements im Konzern Siemens, aber mein Eindruck ist es, dass die tatsächlich verstanden haben, worum es geht, auch für ein eigentlich klassisches B2B-Unternehmen, dass man nämlich kein B2B-Unternehmen ist, sondern wie wir immer formulieren, ein B2X-Unternehmen. Also das B haben wir natürlich drin, wir haben einen Consumer in irgendeiner Form immer drin, wir haben die Öffentlichkeit drin, wir haben die Politik drin, wir haben Lieferanten drin, irgendwelche Kooperationspartner drin, wir haben die Mitarbeitenden drin, zukünftige Mitarbeiter drin etc. Und so verstehe ich auch so einen Film und das halte ich für den einzigen richtigen Weg, den heute Unternehmen gehen können. Auch Unternehmen, die klassisch sich als B2B-Unternehmen verstehen, wo es garantiert auch bei Siemens auf dem C-Level einige gibt, die sich fragen, warum müssen wir solche Filme drehen?
Ich habe ein Thema mitgebracht, was sich durch verschiedene Märkte der Konsumgüterindustrie in den letzten, ja man muss sagen fast des letzten Jahres zieht. Das grassiert unter dem Begriff der Shrinkflation. Was ist Shrinkflation? Es ist die Anpassung der Verpackungsgrößen, der Produktformeln, der Gebindegrößen, der Produkte pro Gebinde auf gestiegene Preise, sprich selber Preis für weniger. Von all dem genannt, was ich da gerade aufgezählt habe. Und jetzt gibt es in den Vereinigten Staaten zuerst eine Marke, der Wind damit damit extrem ins Gesicht bläst. Und ich finde das einen sehr spannenden Case, um dieses Shrinkflation-Phänomen auseinanderzunehmen und auch die Untiefen des auszuloten, weil es bleibt halt nicht nur bei der Verpackung oder der Gebindegröße. Es geht um Oreos. Und Oreos als eine der größten Marken, die der Mondelez-Konzern zu bieten hat, ist ein Produkt, das in Europa seit ein paar Jahren aber noch lange nicht die Produkthistorie und die Konsumhistorie hat wie in den Vereinigten Staaten. In den Vereinigten Staaten gehört Oreos zum Haushalt zu wenig. Oreo hat eine Eigenart, das ist quasi ein dunkler Schokokeks, der gefüllt ist mit einer weißen Milchcreme. Und die Art und Weise, wie man diesen Keks isst, der Oreo-Hack, geht bis in die Neuzeit, bis zu TikTok-Videos, wie, ob man den quetscht, auseinanderdreht, die Creme zuerst wegleckt, das Ganze in Milch auflöst, das Ganze in Kakao auflöst. Also gibt es 1000 verschiedene Varianten, how to eat your Oreos. Jetzt ist es schon vor einiger Zeit passiert, aber das scheint momentan Fahrt aufzunehmen, dass sich die Kunden darüber beklagen, dass sie neulich gerade ein neues Pack Oreos gekauft haben und die aufmachen und da immer mehr Creme zwischen den Keksen fehlt. Und zwar in einer Art und Weise sich darüber aufregen, dass sie sagen, ich musste sogar meine Mutter anrufen und ihr das erzählen, weil es mir wirklich mein Oreo-Erlebnis versaut hat. Das Ganze kocht halt durch die sozialen Medien hoch und Physiker haben untersucht, warum die Oreo-Creme nur immer auf einer Seite des Kekses festhält und festgestellt, dass sich das verändert hat und einige gehen so weit, dass sie gar nicht mehr ihren Keks mit der Gabel aufspießen können und in der Milch tunken können, weil der zerbricht. Die sagen, die haben irgendwie an der Formel rumgeschraubt. Durch diese Selbstexperimente, die gemacht haben, sind die auch fest davon überzeugt, dass Oreo da nicht gerade sehr ehrlich ist. Und Mondelez selber sagt, gut, im Jahr 2000 haben wir einmal an der Cremeformel rumgefummelt, das war ein Problem, das mussten aber tun und natürlich haben wir auch was an der Verpackung gemacht. Wir haben dünneres Plastik verwendet, wir haben die Verpackungsgröße angepasst. Was wir aber nie machen würden, O-Ton Mondelez, wir würden niemals an die Produktformel gehen. Und da stehen sie jetzt heftig im Wind. Das Wall Street Journal hat dazu dann auch noch geschrieben, das ist der größte Fall an Shrinkflation, den es momentan gibt und die Verbraucher fühlen sich hintergangen.
Die Liste könnte man jetzt endlos weiterführen. Gerade aktuell wegen gestiegener Preise, Inflation, gehen viele Marken diesen Weg. Eigenmarken teilweise auch. Toilettenpapier ist nicht mehr fünflagig, sondern dreilagig. Also es lassen sich da ja unzählige Marken nennen.
Das rührt am Kern des Markenartikels.
Exakt.
Markenartikel gibt es deswegen, weil Qualität garantiert wird. In dem Moment, wo das angezweifelt wird, hat man ein Problem. Im Regelfall ist das der Anfang vom Ende. Anfang vom Ende heißt, man verliert den Status, man wird vergleichbarer mit Konkurrenzprodukten. Wenn ich mir jetzt Oreo ansehe, nehme ich jetzt mal die Haltung ein, im Zweifel für den Angeklagten. Dann haben sie trotzdem natürlich, und da sind sie eben nicht schuldlos, ein Marketingproblem. Also nicht in der Lage sind, die Qualität sicherzustellen, weil offensichtlich Konsumenten und Konsumentinnen immer wieder Oreo-Kekse antreffen, die dem Idealbild des Oreo-Kekses nicht entsprechen, aus welchen Gründen auch immer. Und dann werden sie halt vorgeführt. Das war sicherlich früher schon ein Problem und das ist halt heutzutage noch ein viel, viel größeres Problem, wo jeder unzufriedene Konsument auch Sender ist und einen kleinen Film drehen kann, den auf Instagram oder TikTok stellt und sich da beklagen kann und dann ist die Welle am Laufen. Und dann reichen ein paar Fälle, das hat nichts mit Repräsentativität zu tun, dann ist die Nachricht im Raum. Da muss man sich die Frage stellen, erstens, können wir die Qualität garantieren, ja oder nein? Und das Zweite ist, man muss sich fragen, ob man die richtige Kommunikationsstrategie hat. Was man hier züchtet, sind jetzt im übertriebenen Sinne von mir etwas vielleicht formuliert, enttäuschte Lover, die jetzt transformieren zu Hatern und da mobil machen. Offensichtlich hat man nicht die geeignete Social-Media-Strategie, um dagegen zu halten.
Was ich noch viel, viel beunruhigender als diese Shrinkflation finde, ist die Skimflation. Also, dass an der Qualität eingespart wird. Das betrifft ja nicht nur wie bei den Oreo-Keksen die Creme, die da minimiert wird, sondern auch einfach, dass andere Inhaltsstoffe verwendet werden, beispielsweise statt Sonnenblumenöl Palmfett. Und das finde ich dann schon viel, viel bedenklicher, wenn man wirklich nicht mehr als Konsument direkt erkennen kann, die Packung ist kleiner geworden, sondern es ist halt versteckt und kaum zu erkennen momentan, wo es halt noch keine Ausweisungspflicht gibt oder keine Kennzeichnungspflicht für die Marken. Und das finde ich schon bedenklich, zweiseitig schlecht. Zum einen natürlich, dass die Konsumenten getäuscht werden, auf der anderen Seite aber auch einfach die Schäden für die Umwelt. Also, dass man überhaupt an diesem Punkt noch steht, Wiederverpackungen kleiner zu machen, schlechtere Inhaltsstoffe zu verwenden, die schlechter sind für die Umwelt, um die Kosten weiterzugeben an die Konsumenten. Das ist einfach die am wenigsten zeitgemäße Strategie, die es momentan gibt. Und dann eben, du hast es beschrieben, die Konsumenten, die jetzt Sturmlauf rumlaufen in Social Media und sich beschweren, dass die Kekse nun schlechter geworden sind, zerstört es natürlich auch die Loyalität. Deswegen ist das meiner Meinung nach beides, also die Shrinkflation und die Skimflation, eine sehr zu kritisierende Strategie.
Es geht halt nicht mehr, und wie du das mit der Skimflation gesagt hast, es geht nicht mehr darum, ich meine, früher, es gibt ja noch dieses schöne Beispiel, warum gibt es Nussschokolade? Weil die Kakao so teuer wurde, dass du einen Kakao ersetzt hast durch günstigere Nüsse. Das war ja damals noch schön gedacht bei Bäcker. Ja,
deswegen gibt es Nutella. Ne? So. Haselnüsse, Zucker, genau. Zucker und ein Hauch von Kakao.
Weil Kakao halt immer noch das Teuerste ist, was du da reinmachen kannst. Das war damals noch eine Strategie, der man noch nicht so nachgegangen ist. Jetzt muss man aber, und ich finde, das hat ja jetzt eine Tradition, das fing ja mal an mit dem Chibo-Kaffee, der von 500 Gramm Packung auf 450 gegangen ist. Und all denen hat man es eigentlich nicht wirklich übel nehmen können, weil man noch keine Handhabe hatte. Und jetzt hast du halt die Leute, die da stehen und sagen, es muss gar nicht mal so sein, aber du hast nur die Vermutung, dass die Kernqualität des Produktes, die funktionale, nicht mehr funktioniert. Und das Ding geht hoch. Und diese Antwort hier, also ich wollte es nur noch einmal zitieren. We would be shooting ourselves in the foot if we would start to play around with the quality, sagt der CEO von Mondelez. Das musst du dir mal überlegen. Der sitzt am äußersten Hebel, aber dem glaubt momentan keiner mehr.
Ja, wir leben halt in der Welt der Verschwörungstheoretiker, genau, und ja, da reichen zwei Hände voll und die machen mobil, und verdächtig ist sowieso jedes Unternehmen heute. Die Gemeinde glaubt das dann gerne. Das könnte wahr sein. Warum auch nicht? Und eine halbe Stunde später hat man so einen Oreo-Keks in der Hand und denkt sich, vorher war doch da mehr Vanille.
Früher war mehr Lametta drin.
Wobei es einfach genug Beispiele dafür gibt, dass es tatsächlich so ist und dadurch halt eben das Misstrauen da ist. Das hat gar nicht so viel nur mit Verschwörungstheoretikern zu tun in dem Sinne, sondern auch einfach mit der aktuellen Situation. Wenn du dann noch Supermärkte hast, beispielsweise in Frankreich, Carrefour, die jetzt sich zum Ziel machen, jedes Produkt auszuweisen, was die Packungsgröße verändert hat und in Anführungszeichen an den Pranger zu stellen, dann nimmt das natürlich Fahrt auf.
Absolut, deswegen war meine Eingangsthese auch im Zweifel für den Angeklagten. Ja. Was ich rausarbeiten wollte, du machst vielleicht das Richtige, machst nichts anders seit Jahrzehnten und trotzdem kannst du heute auf der Anklagebank sitzen. Und das verlangt einfach, das ist mein Punkt, eine viel professionellere Social-Media-Strategie, als viele Unternehmen das heute haben. Mit Sicherheit reicht nicht ein Statement des CEO, welches dann im Wall Street Journal abgedruckt wird.
Es gibt eine Grundregel im Social-Media-Bereich, antworte nicht in einem anderen Medium auf Anklagen, die du irgendwo bekommst, und denk, dass mit einer Pressemitteilung alles getan ist. Da gibt es noch andere Unternehmen wie BP etc., die es noch viel schlimmer getrieben haben. Ich glaube aber nicht nur, dass es ein Social-Media-Thema ist, sondern ich glaube, es ist ein grundsätzliches Thema in der Gesellschaft, dass wir heute vor einer anderen Verantwortung stehen. Ich habe neulich mal diesen schönen Begriff gehört, Unternehmen müssen von einer Gym-Fit-Einstellung, also wir sind fit für den Wettbewerb und können uns AG bewegen, zu einer gesellschaftlichen Verantwortung kommen, und das hat jetzt hier nicht viel mit Purpose zu tun. Es hat einfach nur was damit zu tun, schaffen wir es, dass diese Menschen uns wieder vertrauen, dass wir den Keks machen, mit dem die groß geworden sind. Wir sind wieder beim Thema Tradition in einer gewissen Form. Aber wenn man das schon nicht mehr hinkriegt, dann hat man echt ein Problem an der Backe. Und das betrifft dann Mondelez im Endeffekt und nicht mehr nur die Marke Oreo.
Vielleicht haben die auch dem Özdemir genau zugehört und im vorauseilenden Gehorsam tatsächlich den Zuckergehalt der Kekse schon mal reduziert. So ein Oreo-Keks hat 53 Kalorien, das ist schon ein Wort. Und da ein paar von abzuziehen, ist sicherlich was Gutes. Vielleicht haben wir hier so einen latenten Purpose im Hause Oreo.
Das war's für heute. Die Marken Boss und Hugo wurden radikal neu positioniert. In einer Branche, in der viele andere Unternehmen unter Druck stehen, reiht das deutsche Modeunternehmen seitdem einen Umsatzrekord an den anderen. Wie lässt sich dieser Erfolg erklären? Und ist er auch nachhaltig? Das deutsche Traditionsunternehmen Siemens überarbeitet derzeit den Markenauftritt und hat in diesem Zusammenhang einen Werbefilm produziert, der emotionalisiert und den normalen Menschen in den Mittelpunkt stellt. Tut dieser Spot seinen Dienst im B2B-Marketing oder leistet er sogar noch viel mehr? Mondelez wird in den USA der Shrinkflation verdächtigt. Sie sollen an der Füllung der Oreo-Kekse gespart haben, um Kosten zu senken. Konsumenten und Konsumentinnen machen auf den sozialen Medien mobil. Wie ist das Phänomen der Shrinkflation und ihres bösen Bruders bzw. ihrer bösen Schwester Skimflation einzuordnen? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!